zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue ich mich sehr, hier zu sein. Heute rede ich über DNA in der Informationsverarbeitung. Also DNA ist ein Molekül, das genetische Informationen speichert. Das erkennen Sie alle, sind unsere genetischen Informationen drauf gespeichert und auch die genetischen Informationen von Pflanzen. Was man machen kann, man kann DNA schreiben, man kann DNA lesen und vor allem kann DNA sehr leicht kopiert werden. DNA zu schreiben ist relativ schwierig, zu lesen ist auch relativ schwierig, aber DNA zu kopieren ist was, wo ganz leicht geht. Und da man das schreiben kann und lesen kann und kopieren kann, ist DNA geeignet für Informationsspeicherung und für Informationsverarbeitung. Was ich in diesem Vortrag machen will, ist, ich würde gerne reden über vor allem ein Thema. Vor allem will ich reden über Datenspeicherung in DNA. Das ist das Thema, mit dem kenne ich mich am besten aus. Daran forsche ich jetzt seit 12 Jahren dran. Ich möchte aber auch ganz kurz reden darüber, dass man DNA auch für andere Sachen verwenden kann. Also in der Informationsverarbeitung zum Beispiel. Man kann es verwenden, um Zufallszahlen zu erzeugen und man kann es verwenden in der Kryptographie. Die Idee, DNA zu verwenden in der Informationsverarbeitung und vor allem zur Datenspeicherung, ist eigentlich eine sehr alte Idee. Richard Feynman ist ein sehr bekannter Physiker, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Der hat 1959 eine sehr bekannte Vorlesung gegeben. Und in dieser, die Vorlesung hieß There's Plenty of Room at the Bottom. Und in der Vorlesung hat er darüber geredet, wie klein halt bestimmte Objekte sind. Und als Teil von einem Vortrag hat er auch gesagt, okay, es gibt da die DNA-Moleküle und die DNA-Moleküle bestehen aus diesen Nukleotiden und eins von diesen Nukleotiden ist nur 50 Atome groß, also ist extrem klein. Und deshalb ist es halt interessant, um darauf Daten zu speichern, weil es so klein ist. Also die Idee ist relativ alt und das hat aber relativ lange gedauert, bis man dann die ersten Systeme entwickelt hat, auf denen man Daten speichern kann mit DNA. Und 2012 gab es zwei Papiere, ein Papier in dem Journal Nature und ein Papier in dem Journal Science. Und die sind wirklich eigentlich so gleichzeitig erschienen von zwei verschiedenen Gruppen. Und was beide Gruppen gemacht haben, ist, die haben gezeigt, dass man so eine Menge von ungefähr 1 Megabyte an Daten in DNA speichern kann. Und es waren zwei ganz wichtige Arbeiten, weil die haben im Prinzip das erste Mal gezeigt, okay, man kann das wirklich auch umsetzen und man kann das einfach mal machen. Das war so, was die beiden Papiere gemacht haben. Und es war 2012. 2012 war ich PhD-Student an der ETH in Zürich und habe an Machine Learning gearbeitet. Also mein Gebiet ist eigentlich eher maschinelles Lernen. Ein Freund von mir, der Robert Grass, also Professor Robert Grass, ist ein Chemiker, der hat damals in einem Zug gesessen in der Schweiz, deshalb das Bild, und hat diese zwei Papiere gelesen. Und Robert und ich kennen uns ganz zufällig, weil Robert und ich haben zusammen gerudert, also hier sind wir, wo wir gerudert haben. Und Robert hat dann gesagt, okay, er hat jetzt diese zwei Papiere gelesen und findet es ganz interessant und hat dann den Vorschlag gemacht, okay, wir könnten uns ja mal jetzt anschauen, wie robust diese Systeme wirklich sind. Weil wenn Sie Daten speichern, dann ist immer die Robustheit oder die Zuverlässigkeit ganz wichtig. Also wenn Sie jetzt Daten speichern, auf zum Beispiel Sie schreiben Notizen in ein Buch oder auf ein Blatt Papier, dann erwarten Sie, dass die Daten dort noch sind am nächsten Tag, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, aber auch vielleicht in 10 Jahren oder in 20 Jahren. Und bei vielen von den Speichermedien ist es eben nicht so klar, wie lange da die Daten noch sind. Weil zum Beispiel DNA wird ja auch zerstört durch zum Beispiel Strahlung oder es zerfällt so ein bisschen, je nachdem, was halt passiert. Und er hat dann vorgeschlagen, okay, wir könnten ja Folgendes machen, wir könnten uns jetzt zusammen anschauen, wie robust man sowas machen kann. Und dann haben wir uns diese Papiere angeschaut und haben gemerkt, okay, beide Systeme konnten tatsächlich nicht alle Daten wiederherstellen. Also und das ist was ganz Essentielles beim Speichern, dass man wirklich alle Daten wiederherstellen kann. Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel, Sie schreiben jetzt einen Satz, schreiben sich was auf und dann geht ein Teil von dem Satz verloren. Das ist für Sie natürlich kein Problem, weil der Satz sehr redundant ist. Das heißt, Sie können den Satz dann trotzdem verstehen, auch wenn Sie ein paar Worte nicht mehr lesen können. Aber in der Datenspeicherung ist es nicht so. Man versucht, die Daten so kompakt wie möglich zu speichern. Das heißt, man nimmt so einen Text und komprimiert ihn und beim Komprimieren geht alle Redundanz im Prinzip verloren. Und wenn wir dann das perfekt machen, dann haben wir eine Sequenz. Und wenn wir von der Sequenz auch nur ein Bit verlieren, können wir überhaupt nichts mehr damit anfangen. Also deshalb ist es bei der Datenspeicherung extrem wichtig, dass wir wirklich jedes einzelne Bit wieder rekonstruieren können. Also eine Festplatte zum Beispiel, die kann mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit jedes einzelne Bit wieder richtig hergeben, sonst wird es nicht gut funktionieren in so einem Computersystem. Gut, dann was wir gemacht haben, ist in den folgenden Jahren haben wir dann ein System gebaut, wo so die erste robuste Datenspeicherung auf DNA ermöglicht hat. Und darüber will ich jetzt reden. Zunächst vielleicht nochmal, warum wollen wir überhaupt Informationen auf DNA speichern? Es gibt zwei Motivationen dafür. Die erste Motivation ist die Informationsdichte. Was ich hier geplottet habe, sind die Informationsdichte auf der besten CD, auf der besten Festplatte, auf dem besten Tape und auf DNA. Und man sieht, dass die jetzigen, oder das war tatsächlich die Arbeit von vor 10 Jahren, die Informationsdichte war schon viel höher als von den jetzigen Medien. Also die Informationsdichte auf DNA kann extrem hoch sein. Und das macht auch Sinn, wenn wir uns erinnern an Feynmans Aussage, dass diese Nukleotide nur 50 Atome groß sind. Also DNA ist wirklich extrem klein. Das ist die eine Sache, die interessant ist. Die zweite Sache ist die Langlebigkeit. Also wenn man sich jetzt anschaut, okay, wie lange kann ich Daten speichern auf einzelnen Sachen? Zum Beispiel, wenn ich was schreibe auf einen USB-Stick und ich lasse den USB-Stick rumliegen für eine Weile, zum Beispiel ein paar Jahre, dann wird man die Daten nicht mehr lesen können von dem USB-Stick. Das Gleiche passiert, wenn man die Daten auf einer Festplatte oder auf einer CD speichert. Wenn man die Daten lang genug liegen lässt, dann kann man sie irgendwann nicht mehr lesen und ich erkläre nachher noch, was der Grund ist. Bei Büchern ist das ein bisschen besser. Es gibt dieses Buch von Archimedes, das man entdeckt hat, das wirklich über 1000 Jahre alt war. Das ist so ein Beispiel auf Papier kann man tatsächlich sehr lange Daten speichern, aber es ist natürlich nicht sehr dicht. Dann auf DNA kann man tatsächlich extrem lang Daten speichern. Haben Sie vielleicht gesehen, es gibt da Beispiele, wo Wissenschaftler Knochen gefunden haben von alten Pferden, also das sind Knochen vom alten Pferd, das über 100.000 Jahre alt war. Und vor 2-3 Jahren hat man einen Knochen gefunden von einem Mammut, der auch so 1 Million Jahre alt war ungefähr. Also es gibt Beispiele in der Natur, wo man gesehen hat, dass DNA extrem lange überleben kann. Auf einer Festplatte sind Daten wie folgt gespeichert. Nur mal zu illustrieren, warum die Daten nicht für alle Ewigkeit auf einer Festplatte halten. Also Daten im Computer sind immer eine Folge von Nullen und Einsen. Also ob wir jetzt einen Text haben oder ob wir ein Bild haben, das wird dann einfach eine Folge von Nullen und Einsen, wie man hier sieht. Und auf einer Festplatte ist es gespeichert mit Magneten. Da werden Teile von der Festplatte oder Teile von dieser Metallplatte werden magnetisiert in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und dann kann man halt schauen, okay, wenn es in die eine Richtung ist, dann ist es 0, wenn es in die andere Richtung ist, dann ist es eine 1. Und zum Schreiben magnetisiert man dann und zum Lesen schaut man, in welche Richtung das magnetisiert ist. Und wenn man jetzt lange genug wartet, was dann passiert ist, ist, dass dann manche von diesen Stellen einfach zufällig die Magnetisierung ändern oder einfach die Magnetisierung weggeht. Und das ist der Grund, warum auf einer Festplatte die Daten nicht für alle Ewigkeit halten. Also nach so 10, 20, 30 Jahren, je nachdem, wie dicht es ist, gehen eben die Informationen verloren. Genau, so sieht es aus. Und wie kann man jetzt Daten auf DNA speichern? Im Prinzip ist es ganz einfach, in dem Sinne, dass die Daten sind ja eine Folge von Nullen und Einsen, wie man hier sieht. Und die DNA ist eine Folge von Nukleotiden. Und Nukleotide sind diese A, C, G und T. Also das sind, sagen wir mal, für uns 4 Buchstaben. Und wir können jetzt einfach die Nullen und Einsen nehmen und transformieren zu einer Folge von Buchstaben A, C, G und T. Und dann können wir im Prinzip einfach die Daten auf der DNA speichern. Also wenn wir DNA schreiben können und lesen können, können wir einfach die Nullen und Einsen auf die DNA schreiben. Jetzt ist die Schwierigkeit folgende. Die DNA im Menschen ist sehr lang, also das ist 3 Milliarden Paare von Nukleotiden lang, also eine sehr, sehr lange Sequenz. Man kann jetzt aber mit heutigen Technologien kann man keine sehr langen DNA-Sequenzen schreiben. Also im Menschen ist die DNA extrem lang, aber man kann das einfach mit der jetzigen Technologien nicht schreiben. Und der Grund, warum das so schwierig ist zu schreiben, ist wie folgt. Also hier, es gibt drei Technologien im Moment, mit denen man DNA schreiben kann. Und DNA zu schreiben, das nennt man DNA-Synthese, also DNA-Synthesis. Es gibt eine Möglichkeit, dass man einfach wie so ein Drucker diese Sequenzen druckt. Also wie das funktioniert ist, man hat so ein Array, wie man hier sieht, und auf dem Array hat man Punkte und an jedem von den Punkten, da wächst dann die DNA. Also man fängt da wirklich an, der Drucker geht hin und sagt, okay, da kommt jetzt ein A hin, da kommt jetzt ein C hin, da kommt jetzt ein T hin und so weiter. Und dann wird es halt wiederholt. Aber je länger die Sequenzen werden, desto schwieriger wird es dann, weil irgendwann brechen die dann ab. Also die wachsen da wirklich auf so einem Array praktisch. Man kann dieses Schreiben auch machen elektrochemisch, aber das Prinzip ist eigentlich sehr ähnlich in dem Sinne, dass man hat so ein Array und auf dem wachsen diese Sequenzen. Oder man kann das Licht- oder Light-Directed machen. Das ist auch wieder ähnlich in dem Sinne, dass so ein bisschen wie so ein Laserdrucker funktioniert ist. Da kommen A's hin zum Beispiel und dann scheint man Licht da drauf und überall, wo Licht hinfällt, da kommt dann A hin. Dann werden die ganzen A's weggewaschen, dann kommt ein T hin, dann scheint man Licht drauf und dann kommt ein T hin. Also so funktioniert das. So zum Zusammenfassen, man hat ein Array und auf dem Array wachsen diese Sequenzen. Man kann ganz viele Sequenzen parallel erzeugen, weil man kann ein sehr großes Array machen und kann das in parallel machen, aber man kann eben nicht sehr lange Sequenzen erzeugen. Also man kann heutzutage so Sequenzen machen, die haben eine Länge so bis 200 ungefähr, also sehr, sehr kurz. Also 2 Milliarden im Menschen und in der Technologie kann man nur so 200 Stücke der Länge 200 schreiben. Und jetzt hat man die folgende Schwierigkeit. Also wir wissen jetzt, wegen den jetzigen Technologien können wir nur sehr kurze DNA-Sequenzen schreiben. Und wenn wir jetzt Daten speichern wollen, dann sind natürlich 200 Nukleotide nicht genug, um viel Daten zu speichern, weil da kann man nicht mal einen Satz speichern mit 200 Nukleotiden. Aber was man machen kann, ist, man kann ganz viele von den Sequenzen parallel schreiben. Also man hat jetzt folgende Situation, man kann ganz, ganz viele Sequenzen parallel schreiben. Ich habe jetzt hier als Beispiel einfach mal 4 Sequenzen. Die kann man schreiben und die kann man dann speichern. Und speichern kann man, ich habe jetzt hier als Beispiel einfach mal, die kommen in so ein Reagenzglas. Und lesen funktioniert dann so. Und was man sich auch vorstellen muss, ist, man schreibt keine einzelnen Sequenzen, sondern man schreibt eine Sequenz und von der Sequenz existieren dann Millionen oder Milliarden Kopien. Also weil es so klein ist, man schreibt dann einfach, man macht dann nicht einzelne, sondern ganz viele auf einmal wachsen da. Und man kann diese Sequenzen schreiben und davon haben wir ganz viele Kopien und die kommen dann in dieses Reagenzglas. Und wenn man lesen will, dann muss man sich vorstellen, da greift man einmal rein in das Reagenzglas, nimmt sich was raus und liest es dann. Und was dann passiert ist, man kriegt dann nicht alle Sequenzen. Also da gehen manche von den Sequenzen, die man geschrieben hat, die gehen dann verloren. Also hier in dem Beispiel die grüne Sequenz, die ist verloren gegangen und die orange Sequenz ist verloren gegangen. Dafür haben wir die blaue Sequenz und die rote Sequenz, die haben wir zweimal gelesen. Also so funktioniert die Technologie in dem Sinne, dass, also das sind so die, damit müssen wir leben. Also das gibt uns die Technologien, die wir haben, vor. Was wir jetzt machen wollen ist, wir haben jetzt unsere Daten, unsere Nullen und Einsen und es können ganz viele Daten sein und wir wollen jetzt so einen Encoder uns definieren, der dann die Nullen und Einsen nimmt und dann mappt auf diese Sequenzen. Und dann werden die geschrieben, gespeichert und dann werden die gelesen. Und dann haben wir den Decoder und der Decoder, der muss dann die Informationen wiederherstellen von diesen Sequenzen, die wir bekommen. Also das ist so die Schwierigkeit in der DNA-Datenspeicherung. Okay, nochmal zum Zusammenfassen. Wir können nur ganz kurze DNA-Moleküle schreiben. Die Moleküle, die können nicht geordnet werden. Also man kann die nicht der Reihe nach hinlegen oder so. Das ist nicht wie Seiten in einem Buch, sondern die schwimmen da sozusagen einfach rum in diesem Reagenzglas. Und alle Sachen, die wir machen, sind fehlerhaft. Also Schreiben ist fehlerhaft, das Lesen ist fehlerhaft und das Speichern ist fehlerhaft in dem Sinne, dass wenn wir die DNA dort länger liegen lassen, dann zerfällt die zum Teil. Also und dann sind da plötzlich Fehler drin sozusagen. Und unter solchen Herausforderungen müssen wir im Prinzip die Daten wiederherstellen können. Also das macht es schwierig. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie können Informationen überhaupt gespeichert werden, wenn Fehler passieren? Und das funktioniert mit sogenannter Fehlerkorrektur. Also da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass egal wie wir Daten speichern in digitalen Technologien Und egal, wie wir Daten übertragen mit digitalen Technologien, die Übertragung und die Datenspeicherung sind immer fehlerhaft. Da passieren immer Fehler. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Handy telefonieren zum Beispiel, passieren die ganze Zeit Fehler. Wenn wir irgendwas im Computer eintippen, passieren Fehler. Selbst wenn wir was auf einer Festplatte speichern, da passieren die ganze Zeit Fehler. Und wir sehen die Fehler natürlich nicht, weil es kommt immer das Richtige raus aus der Festplatte oder fast immer. Und was da abläuft ist, dass da gibt's eben immer so einen Encoder und einen Decoder und dieses Paar von Encoder und Decoder, das korrigiert diese Fehler, die dort passieren. Also jede Datenspeicherung und Übertragung ist fehlerhaft. Also wie funktioniert Fehlerkorrektur im Prinzip? Die Logik ist eigentlich ganz einfach. Also man muss sich jetzt überlegen, wie können wir das machen? So die naivste Art, das zu machen, wäre einfach die Daten zu wiederholen. Ich erkläre nur, wie das funktioniert und dann, warum das nicht so gut funktioniert. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Nachricht. Das ist, was wir speichern wollen. Unsere Nachricht ist jetzt ganz kurz, einfach eine 0 und 1. Dann nehmen wir die Nachricht und wir mappen dann die Nachricht zu einem Codewort und das Codewort ist länger. Also das Codewort bei unserem Beispiel besteht aus der Nachricht und aus der Redundanz. Und was wir hier jetzt gemacht haben mit der Redundanz ist, wir haben einfach die Nachricht zweimal wiederholt. Also unsere Nachricht ist 01 und wir wiederholen die Nachricht, dann haben wir 01, 01, 01. Und wie wir jetzt vorgehen ist, wir erstmal encodieren wir. Also wir kriegen die Nachricht, die 0 und 1, und von der Nachricht generieren wir dann ein Codewort. Das Codewort in unserem Fall ist eben die 01, 01, 01. Und dann senden wir dieses Codewort. Oder wir speichern dieses Codewort. Und dann empfangen wir ein fehlerhaftes Codewort, weil es passieren dann Fehler. Also in dem Beispiel 01, 00, 01. Und da sehen wir, ich habe es rot markiert, dass ein Fehler passiert. In dem Fall können wir jetzt den Fehler korrigieren, weil wir können jetzt einfach eine Mehrheitsentscheidung machen. Wir können sagen, okay, wir wissen ja, dass wir es dreimal wiederholt haben. Dann tun wir jetzt einfach bei jeder Stelle sagen, okay, die 0, das ist dreimal eine 0, dann machen wir da eine 0. An der zweiten Stelle, da ist einmal eine 1 und dann eine 0 und dann eine 1 und dann machen wir eine 1, weil die Mehrheit ist eine 1. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wie wir die Fehler korrigieren konnten. Also wir tun dekodieren. Das ist der zweite Schritt. Und dann haben wir dekodiert und dann stellen wir unsere Nachricht wieder her, die 0 und 1. Also das läuft im Prinzip immer ab, wenn wir kommunizieren. Also jedes Mal, wenn Sie Ihr Handy benutzen oder jedes Mal, wenn Sie was auf eine Festplatte schreiben, jedes Mal, wenn Sie das Internet benutzen, telefonieren, dann laufen diese Schritte die ganze Zeit ab. Jetzt in dem Fall kann man überlegen, okay, wenn wir jetzt einfach die Daten wiederholen ein paar Mal, das ist eine Art der Fehlerkorrektur, die sehr einleuchtend ist, aber das ist eine Art der Fehlerkorrektur, die extrem ineffektiv ist. Weil wir können jetzt nur einen Fehler korrigieren oder zwei Löschungen korrigieren. Also Fehler heißt, wir haben wirklich einen Fehler. Eine Löschung heißt, wir wissen nicht, was da ist, aber wir wissen, dass da was passiert ist. Aber die Kosten dafür sind 4 neue Symbole, die wir haben. Also das interessiert uns immer. Uns interessiert immer, wie viele Fehler können wir korrigieren, gegeben, wie viel wir extra schreiben. Weil schon klar, dass wenn wir sehr viel extra schreiben, sehr viel Redundanz hinzufügen, dann können wir mehr Fehler korrigieren. Aber uns interessiert immer, wie das Verhältnis ist. Und dieser Wiederholungscode, das ist jetzt ein Beispiel für einen Code, der nicht besonders effizient ist und nicht besonders gut funktioniert, aber es illustriert halt gut, was passiert. Jetzt gibt's Encoder- und Decoder-Paare, die viel besser sind. Und es gibt Encoder-Decoder-Paare, die ein Codewort perfekt wiederherstellen können, wenn zweimal die Anzahl von Fehlern plus die Anzahl von Löschungen kleiner als die Redundanz ist. Ich gebe ein Beispiel, also das wird jetzt auch die technischste Folie, danach wird es wieder einfacher. Hier haben wir jetzt eine Nachricht, das ist ein bisschen längere Nachricht, und wir haben eine Redundanz dazu in Blau. Und da können jetzt 6 Fehler korrigiert werden. Und die Fehler können überall sein. Also ich habe die Fehler wieder in Rot markiert. Also es können jetzt schon wirklich für die Redundanz, wir haben 13 Bit und wir können 6 beliebige Fehler irgendwo drin haben und wir können das garantiert wieder korrigieren. Oder wir können 12 Löschungen haben. Also auch wieder, die Löschungen können überall sein, egal wo, und wir können das perfekt wieder korrigieren. Also das ist so ein Beispiel vom Code, der sehr gut ist. Genau, also nochmal, die Frage war, was Redundanz genau bedeutet. Redundanz heißt, wir haben extra Informationen hinzugefügt. Also hier haben wir extra Informationen hinzugefügt und welche Informationen wir hinzugefügt haben, das hängt von der Nachricht ab. Also haben wir ganz spezielle Informationen hinzugefügt. Ich glaube, das ist schwierig zu verstehen, warum das jetzt geht, aber ich glaube, in dem vorherigen Beispiel, da kann man es ganz gut sehen, warum das gehen kann, einfach wenn man die Nachrichten wiederholt. Ein gutes Beispiel, wie man sich Redundanz auch vorstellen kann, ist, wenn Sie jetzt einen Satz nehmen, einfach, das besteht aus Worten, wenn Sie jetzt Rechtschreibfehler machen in den Worten oder wenn Sie Buchstaben streichen, dann können Sie auch das Wort in der Regel wieder perfekt herstellen. Und das geht auch, weil das Wort sehr redundant ist, also die Sprache ist sehr redundant. Das ist der Grund, warum das geht. Und hier macht man das in der Nachrichtentechnik, macht man das so, dass man die Redundanz künstlich hinzufügt. Da überlegt man sich, wie kann man möglichst wenig Redundanz hinzufügen, sodass man möglichst viele Fehler korrigieren kann. Okay, und so funktioniert das dann in der DNA. Wir nehmen unsere Daten, wir encodieren die und dann fügen wir einen Index hinzu. Dann machen wir unsere DNA-Synthesis. Nach der DNA-Synthesis, dann ist alles wieder durchmischt, dann machen wir unser Sequencing, dann tun wir unsere Sachen ordnen und dann tun wir das Dekodieren wieder. Und mit diesen Schritten können wir die Informationen schützen. Was jetzt passieren kann, ist, dass jetzt kann es passieren, dass wir DNA-Sequenzen verlieren, dass wir DNA-Sequenzen, manche einfach fehlerhaft sind und wir können trotzdem unsere Informationen perfekt wiederherstellen. Das ist jetzt die eine Sache. Also immer wenn man so ein System baut, eine Speichertechnologie, dann schützt man die Daten auf zwei Arten. Die erste Art ist einfach, das zu schützen, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, mit Algorithmen, indem man Redundanz hinzufügt. Die zweite Art, wie man die Informationen schützt, ist physikalisch. Also man schaut, dass man es irgendwie, zum Beispiel seine Festplatte, man hat da ein Gehäuse drumherum und solche Sachen. Bei der DNA, die Äquivalenz zum Gehäuse ist jetzt folgendes. Die Idee ist, jetzt noch die DNA einfach physikalisch zu schützen, vor Umwelt und Verfall zu schützen. Und die Natur hat uns da schon ein paar Beispiele gegeben, wie man das machen kann. Sie kennen das vielleicht, es gibt Bernsteine und in Bernsteinen sind Insekten manchmal eingeschlossen und von den Insekten kann man tatsächlich die DNA extrahieren. Und der Grund, warum das geht, ist, dass wenn die DNA in so einem trockenen Zustand ist, dann hält die länger. So kann man sich das vorstellen. Das Ähnliche ist es beim Knochen. Im Knochen ist auch die DNA drin, da ist sie auch eingeschlossen in so einem trockenen Zustand und man kann auch die DNA von einem Knochen wiederherstellen, selbst wenn der Knochen teilweise über eine Million Jahre alt ist, wie bei diesem Mammut, den man mal gefunden hat. Und das Gleiche kann man jetzt auch künstlich machen. Man kann jetzt die DNA nehmen und man kann die in Siliziumdioxid einbetten. Und das sind dann solche kleinen Kügelchen und das hat der Professor Robert Gras gemacht. Das sieht dann so aus, hier sind ein paar Beispiele von diesen Kügelchen und in diesen Kügelchen sind dann die DNA-Sequenzen drin. Und diese Kügelchen aus Siliziumdioxid, die schützen die DNA vor äußerem Einfluss. Also die schützen die davor zu verfallen. Gut, und jetzt haben wir folgendes Experiment gemacht. Jetzt wollten wir zeigen, dass die Daten auf DNA sehr lange halten. Jetzt haben wir ein Buch genommen, Archimedes, The Method, und wir haben dieses Buch genommen, weil das war dieses Buch, das hat man gefunden und das ist ein Buch, das 1000 Jahre alt ist. Also es ist ein schönes Beispiel von einem Buch, das halt sehr lange gehalten hat. Also wir haben das Buch genommen, haben das encodiert und haben dann die DNA-Synthese gemacht. Dann haben wir unsere ganzen DNA-Sequenzen bekommen und dann haben wir, oder Professor Robert Gras und seine Gruppe haben das gemacht, haben die enkapsuliert in dieses Siliziumoxid, in diese kleinen Kügelchen eingepackt. Und diese kleinen Kügelchen, die haben wir dann gespeichert bei einer relativ hohen Temperatur. Und das nennt man beschleunigte Alterungsexperimente, weil wenn man die DNA wärmer macht, dann zerfällt sie schneller. Da kann man dann simulieren, was passieren würde, weil wir können ja jetzt nicht die DNA liegen lassen für 100 Jahre und dann schauen, was passiert. Was wir dann machen, wir machen es bei 70 Grad für eine Woche und das entspricht dann so, als ob wir es bei 20 Grad haben liegen lassen für 2000 Jahre zum Beispiel. Und danach ist die DNA beschädigt, teilweise, und dann wird die wieder aus dem Siliziumoxid rausgenommen. Dann wird die sequenziert, also gelesen, und nach dem Lesen sind dann viele Fehler passiert und die Fehler werden dann dekodiert. Und nach dem Dekodieren bekommt man dann wieder das Buch zurück oder dann muss man natürlich schauen, ob man das Buch wieder zurückbekommt. Genau. Dann haben wir das Experiment gemacht und gut, in unserem Fall konnten wir alle Informationen wiederherstellen und was halt demonstriert, dass man auf DNA-Daten sehr lange speichern kann. Und eine Woche bei 70 Grad entspricht 2000 Jahren in München und es entspricht 2 Millionen Jahren in dem Global Seed Vault. Also der Global Seed Vault ist so ein Ort, an dem man die Samen von der Welt speichert. Das ist ein Ort, der sehr kalt ist, um so die Vielfalt an Pflanzen zu erhalten. 2015 haben wir gezeigt, dass man es robust machen kann. Dann haben wir gezeigt, dass dieses Verfahren in irgendeinem Sinne optimal ist. Also wir haben gezeigt, dass die Redundanz, die wir hinzufügen, sehr wenig ist. Und 2021 haben wir dann ein System gebaut, das höhere Fehlerraten hat, aber das deutlich günstiger ist. Also ein großes Problem, da komme ich noch drauf, mit DNA-Datenspeicherung ist, dass es sehr teuer ist. Und man will es halt günstiger machen. Was man da machen kann, ist, man kann günstigere Technologien verwenden. Die Technologien haben dann mehr Fehler, aber wir können ja mit den Fehlern umgehen. Das macht man bei Festplatten auch. Man nimmt die Festplatten, macht die Festplatten immer kleiner und kleiner, dann passieren immer mehr Fehler und man kann aber die Fehler korrigieren und man kann die, dann braucht man mehr Redundanz, aber insgesamt lohnt sich das dann schon, weil man macht es so viel mehr kleiner und muss dann nicht so viel Redundanz hinzufügen, dass sich dieser Trade-off dann im Prinzip wieder lohnt. Dann, jetzt ist die Frage, okay, wenn wir jetzt eine Speichertechnologie haben, wie kann man sowas jetzt kommerzialisieren? Und man wird ja als erstes denken, so eine Speichertechnologie, da baut man sowas wie eine Festplatte und verkauft dann diese Festplatte. Das ist sehr schwierig, da komme ich später noch dazu, weil die DNA-Datenspeicherung sehr teuer ist. Unser erster Kunde waren jetzt tatsächlich diese Rockband hier. Also das ist die Rockband Massive Attack und die wollten Folgendes machen. Die hatten ihr Jubiläum von ihrem Album, das war 25 Jahre alt und die wollten das feiern. Und einer von diesen Künstlern, der macht auch Graffitis und der hat uns dann gefragt, ob wir Folgendes machen können, ob wir ihr Album nehmen können, also ihre Musik, und die auf DNA speichern können und dann diese DNA in Farbe einbetten. Und dann in der Farbe sind dann Milliarden und Abermilliarden von Kopien von dieser DNA. Und wenn man dann Folgendes macht, wenn man jetzt diese Spraydose nimmt und damit ein Gemälde macht, also der hat jetzt damit ein Gemälde gemacht, dann ist wirklich das Album überall in dem Bild. Also wenn man jetzt dieses Bild nimmt, das er jetzt gemacht hat mit dieser Farbe und man kratzt davon ein Stück von der Farbe ab, dann kann man davon wieder die Daten herstellen. Also man kann dann davon das Album wieder herstellen. Weil es nicht so wie auf der Festplatte, dass da die Daten einmal gespeichert sind. Die DNA ist so klein, dass es wirklich überall millionenfach an jeder Stelle gibt es da ganz viele Kopien von der DNA. Das zeigt so ein bisschen, dass man mit der DNA-Datenspeicherung machen kann, also Sachen machen kann, die relativ schwierig sind mit anderen Technologien. Man kann es zum Beispiel überall einbetten. Man kann auch größere Mengen an Daten speichern. Also wir haben vor 2-3 Jahren haben wir mal für Netflix eine ganze Serie auf DNA gespeichert. Und da haben wir diese Biohackers-Serie, war das. Die haben das gemacht im Prinzip als Werbung für ihre Serie. Also und die ganze Serie ist auch wieder millionenfach gespeichert in dieser Tube da, in dieser Flüssigkeit. Und das ist auch wieder so was Interessantes über die DNA-Datenspeicherung ist halt, man kann wirklich Sachen auf DNA speichern und man kann es dann irgendwo einbetten, zum Beispiel in Farbe, in Plastik, in allen möglichen Sachen. Und vor ein paar Monaten haben wir jetzt Folgendes gemacht. Vor ein paar Monaten war ja das 75. Jubiläum vom Grundgesetz. Und um das zu feiern, hat man Folgendes gemacht. Wir haben das Grundgesetz auf DNA gespeichert und das wurde dann in Farbe eingebettet. Und mit der Farbe hat man dann die Süddeutsche Zeitung gedruckt. Also hier auf der Titelseite von der Süddeutschen Zeitung sind dann ganz viele Kopien von diesem Grundgesetz. Und das war tatsächlich interessant, weil das war wirklich ein Experiment. Das hat man hier ganz in der Nähe von hier in München, ist die Druckerei von der Süddeutschen. Und da wird für den ganzen Süden und auch für die Schweiz wird die Süddeutsche gedruckt. Und da haben wir das gedruckt und dann war der Professor Gras in Zürich, hat am nächsten Tag dann ist zum Kiosk gegangen, hat sich die Zeitung geholt und hat die Farbe extrahiert von der Zeitung und hat wirklich geschaut, okay, können wir jetzt wirklich von dem bisschen, was dann noch übrig ist, auf der Zeitung können wir da wirklich die Daten wiederherstellen. Und hat sich auch herausgestellt, das konnte man machen. Also wir haben dann von ein paar Kiosks Zeitungen geholt und haben da auch gezeigt, dass man halt wirklich da Daten ja tausendfach leicht verbreiten kann natürlich, weil die Dichte halt so hoch ist. Okay, jetzt wollte ich noch ein bisschen drüber reden über die Zukunft von der DNA-Datenspeicherung. Und jetzt wollte ich erstmal eine optimistische Zukunft diskutieren und danach würde ich die optimistische Zukunft auch ein bisschen selbstkritisch kritisieren. Und ich denke, das könnte eine ganz interessante Diskussion werden über Speichertechnologien oder über Technologien allgemein. Aber fangen wir mal an mit einem optimistischen Argument. Also DNA ist ja langlebig, aber Synthese und Sequencing sind relativ langsam. Das heißt, für sowas wie, es gibt im Computer, gibt es verschiedene Speicherhierarchien. Es gibt Speicher, der ganz, ganz schnell sein muss, Speicher, mit dem man rechnet. Und es gibt Speicher, wo man einfach was ablegen will und das einfach ein paar Jahre später vielleicht wieder anschauen will. Also Sachen, die man archivieren will. Wenn man dann jetzt überlegt, okay, DNA ist sehr langlebig, aber die Synthese und die Sequenzierung sind sehr langsam, dann wird man denken, okay, es passt nicht gut für den schnellen Speicher im Computer, aber es könnte sehr gut passen, um Sachen sehr lange zu speichern, um Sachen zu archivieren. Und man kann es ja alles in parallel machen. Man kann ja ganz viele Sequenzen in parallel generieren und man kann auch sehr parallel lesen. Und dann wird man denken, okay, DNA ist geeignet für die Archivierung. Die jetzigen Kosten für die DNA-Speicherung sind relativ hoch. Man kann das schwierig sagen, wie viel das genau ist, aber so grob kann man sagen, so $500 pro Megabyte ungefähr. Wenn man das vergleicht mit einer anderen Speichertechnologie, die ganz am Anfang war, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, die erste Festplatte oder eine von ersten kommerziellen Festplatten von IBM, das war diese Festplatte auf dem Bild, die war riesig groß und die war nur so 4 Megabyte groß. Und das hat $5,000 gekostet, um diese Festplatte für einen Monat zu mieten. Also das zeigt schon, dass wenn so eine Technologie ganz am Anfang ist, dann im Prinzip ist es in Ordnung, weil man kann dann argumentieren, okay, wenn das dann mal wirklich kommerziell interessant wird, dann setzen sich ganz viele Wissenschaftler und ganz viele Ingenieure dran und skalieren diese Technologie und dann wird es schon besser. Was das so teuer macht im Moment ist, dass das Schreiben und Lesen, die Technologien sind sehr teuer. Gut, und wenn man sich jetzt anschaut, DNA liest man ja auch in der Medizin viel, wenn man zum Beispiel, man schaut oft, was sind die Kosten, das Genom zu sequenzieren. Und wenn man sich jetzt diesen Graph anschaut von der NIH, die schauen sich an, was sind die Kosten, jeweils in den Jahren, um ein ganzes Genom zu sequenzieren. Und was man hier schön sieht, ist, auf der Achse sehen wir eine logarithmische Entwicklung, nicht? Also man sieht da, dass das immer jedes Jahr um einen bestimmten Faktor günstiger wird. Und wenn man das weiter interpoliert, dann kann man sich schon vorstellen, okay, wenn man das jetzt ein paar Jahre so weitermacht oder ein paar Jahrzehnte, dann ist man schon irgendwann so günstig, dass man wirklich sehr, sehr große Mengen Daten, also dass man sehr, sehr große Mengen an Daten speichern kann. Und das ist sozusagen ein optimistisches Argument, das die Leute oft machen im Zusammenhang mit der Datenspeicherung in DNA, weil das zeigt uns halt, ja okay, das ist ja gar nicht so teuer im Moment im Vergleich zu so Technologien, wenn die am Anfang sind. Und man muss ja auch betrachten, dass die Sachen eben skalieren und teilweise sehr, sehr schnell skalieren. Jetzt möchte ich mir das Argument aber nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir jetzt die Grafik noch weiter anschauen, dann sehen wir eben, dass die Kostenreduktion schon noch relativ langsam ist. Also ist schon so, dass jedes Jahr ein Faktor günstiger ist, aber eben nicht wirklich viel. Also wenn man schaut zum Beispiel, was jetzt so ungefähr in den letzten 10 Jahren passiert ist, da sind die Kosten nur um einen Faktor 10 gesunken. Ein Faktor 10 klingt eigentlich relativ viel, aber wenn man sich jetzt anschaut, und hier habe ich eine Grafik gemacht, hier habe ich mir jetzt angeschaut, was hat es in den letzten 10 Jahren gekostet, Daten auf DNA zu speichern. Also wir sind günstiger geworden, ungefähr ein Faktor 10. Aber zur gleichen Zeit sind die Kosten auf einer Festplatte, die Daten zu speichern, und die Kosten auf einer SSD zu speichern, die sind auch ungefähr um Faktor 10 gesunken. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn sowas wie DNA als Datenspeicherung zum Archivieren interessant werden sollte, dann müssen wir es als Community schaffen, diese Kosten viel schneller zu skalieren. Weil wir müssen ja aufholen. Es muss irgendwann natürlich günstiger sein als eine Festplatte. Oder es muss ähnlich, so halt darf halt nicht so viele Größenordnungen weg sein. Und ich denke, das ist so eine ganz interessante Sache mit dem Skalierungsargument. Es gibt immer das Argument, okay, wir können ja diese Technologien skalieren und das stimmt auch, absolut. Aber die Frage ist immer, wie schnell können wir die Sachen skalieren? Und das ist im Moment noch eine Sache, die in der DNA-Datenspeicherung sehr schwierig ist. Also wir warten noch so ein bisschen auf einen großen Durchbruch in der Synthese oder im Sequencing, dass das Schreiben und das Lesen wirklich viel, viel günstiger wird. Und dann kann man DNA-Speicherung vielleicht auch kommerziell einsetzen. Aber bis dahin wird das jetzt nicht zur Archivierung benutzt werden. Also die DNA-Speicherung ist sehr teuer im Moment und skaliert noch schlecht. Also das heißt, Archive wirklich zu speichern auf DNA, das wird in naher Zukunft zu kostspielig sein. Was aber DNA interessant ist, ist, dass man kann DNA in fast alles einbetten und man kann es verwenden für eine Reihe von Sachen. Also man kann es zum Beispiel zur Kennzeichnung und Verfolgung von Produkten verwenden. Also es gibt alle möglichen Anwendungen für DNA-Datenspeicherung, aber das ist nicht so diese klassische Anwendung, wie man sich vorstellt, dass man Daten einfach auf DNA speichert, zum Beispiel Fotos oder sowas. Aber was man machen kann zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Medizin. Man kann jetzt die ganze Packungsbeilage kann man in die Medizin reintun zum Beispiel. Oder man hat irgendein Produkt wie Olivenöl. Da kann man dann in das Olivenöl reinschreiben, woher das Olivenöl kommt und solche Sachen. Und das sind Sachen, die interessieren die Leute immer mehr und mehr, woher die Produkte kommen und so weiter. Also um halt bestimmte Qualitätsstandards und so weiter zu halten. Also für solche Anwendungen ist die DNA-Datenspeicherung natürlich extrem interessant. Weil DNA kann man sehr, sehr günstig vervielfältigen. Also wenn man die gleiche Sache ganz oft speichern will, sozusagen, das ist was, das macht total Sinn für die DNA-Datenspeicherung. Und im Biocomputing allgemein, also muss man natürlich vorsichtig sein, wenn man allgemeine Aussagen macht, aber ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die man immer stellen sollte im Biocomputing. Es gibt da ganz viele interessante Ergebnisse, wo die Leute Biologie benutzen, um irgendwas zu berechnen. Und das sind total spannende Ideen und da kann man total viel machen. Aber die Frage in Computing ist immer die Skalierbarkeit. Also man muss immer die Frage stellen, sind das Ideen, die man wirklich skalieren kann? Weil für Computing und für Datenspeicherung im Allgemeinen, also für diese ganzen Informationsverarbeitung, da ist es immer extrem wichtig, dass man die Sachen ganz stark skalieren kann. Weil man am Schluss halt so viele Rechnungen ausführt und so viele Daten speichert und muss es extrem schnell machen. Man muss dann einfach das wirklich schaffen, diese Technologien zu skalieren. Und das ist so eine Sache, wo im Biocomputing oft noch wirklich schwierig ist. Gut, dann wollte ich noch ganz kurz zwei Sachen erwähnen, die ganz interessant sind. Wir haben ja jetzt nur darüber geredet, wie man Daten auf DNA speichern kann. Man kann tatsächlich auch ganz viele andere interessante Sachen mit DNA machen. Eine Sache, was man machen kann, ist, man kann zum Beispiel Zufallszahlen mit DNA erzeugen. Okay, Zufallszahlen zu erzeugen ist ein ganz interessantes Thema, weil es gar nicht so leicht ist, Zahlen zu erzeugen, die wirklich zufällig sind. Also wenn Sie am Computer Zufallszahlen erzeugen, dann sind die nicht wirklich zufällig, sondern dann sind die pseudo-zufällig. Also die sehen sehr zufällig aus, aber die sind nicht wirklich zufällig. Und es gibt tatsächlich Anwendungen, da will man Zufallszahlen haben, die richtig zufällig sind. Also zum Beispiel, es gibt Casinos, die wollen echte Zufallszahlen haben und die kaufen Zufallszahlen ein, die wirklich zufällig sind. Und man kann mit DNA eben auch Zufallszahlen, echte Zufallszahlen erzeugen, weil wenn man DNA schreibt, dann kann man es zufällig schreiben und es ist wirklich ein zufälliger Prozess und das kann man ausnutzen, wenn man es dann liest, um eben Zufallszahlen zu erzeugen und das haben wir gezeigt in einem Papier. Was man auch machen kann, und das erkläre ich jetzt nicht im Detail, aber man kann, es gibt in der Kryptographie, da hat man oft, da will man Funktionen haben, wo man was reingibt und da kommt was raus. Aber man kann nicht in die andere Richtung gehen. Also man kann die Funktion ausführen, man kann was reingeben und man kriegt dann einen Output. Aber wenn man Output weiß, dann kann man den Input nicht wiederherstellen. Solche Funktionen, die sind in der Kryptographie wichtig und man kann diese, und die heißen, das sind, die heißen One-Way-Functions, weil die kann man nur in die eine Richtung ausführen und kann sie nicht so leicht zurückverfolgen. Und sowas kann man tatsächlich auch mit der DNA bauen. Und wie man das bauen kann, ist, man kann da ausnutzen, dass man kann zufällige DNA-Sequenzen erzeugen und dann hat man einen ganz großen Pool von DNA-Sequenzen und dann kann man, was man machen kann, ist, man kann DNA amplifizieren. Und wie man DNA amplifiziert, ist, man nimmt da eine Sequenz und wenn das eben die richtige Sequenz ist, dann wird amplifiziert und sonst nicht. Und diese Eigenschaft kann man eben ausnutzen, um solche Funktionen zu bauen. Und das ist so ein Beispiel für was, wo sehr schwierig ist, in einem Computer zu machen, wo man hier in der DNA, kann man auch nur schwierig machen, aber kann man eben machen. Okay, also nochmal nur als abschließendes Statement. Ich denke, dieses Biocomputing und auch die DNA-Datenspeicherung ist ein sehr spannendes Feld. Man kann da total viele Sachen machen, die man nicht machen kann mit anderen Technologien, wie zum Beispiel die DNA in Sachen einzubetten. Es gibt da total viel spannende und kreative Ideen, die die Leute erforschen und das ist sehr wichtig. Die Frage, wo man oft relativ früh stellen muss, ist, glaube ich, ob diese Ideen skalierbar sind, weil oft ist die Skalierbarkeit schwierig, wirklich ein Problem. Und das ist am Schluss der entscheidende Faktor bei Informationstechnologien, ob wir das skalieren können. Es gibt da ganz viele Beispiele in der Welt. Das sind Sachen, da haben sie noch nie was davon gehört, weil die nie skaliert worden sind. Es gibt Ideen, zum Beispiel in der Welt hat sich jetzt die SSDs durchgesetzt. Also auf jedem Handy sind SSD, im Computer sind SSD, auf ihren Kameras in SSD, weil man halt so einen schnellen Speicher haben will. Da gab es auch Alternativen dazu, die fast so gut waren, aber eben nicht ganz so gut und durch die Skalierung sind die dann einfach immer, die haben nicht gut genug skaliert und dann sind es nie Technologien gewesen, die Leute verwendet haben. Also diese Skalierbarkeit ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache in dem Feld von Computing. Okay, dann nochmal ganz zum Abschluss, das sind die Papiere und ich möchte nochmal erwähnen, dass alle Arbeit, die wir gemacht haben, das ist eine Zusammenarbeit mit Professor Kras' Gruppe an der ETH. Es braucht für so eine Arbeit immer zwei Art von Leuten. Es braucht Chemiker, die Chemie machen und Professor Kras macht bei uns die ganze Chemie und es braucht Leute, die diese Informationsverarbeitung machen und ich mache eben die Informationsverarbeitung. Okay, und mit dem möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Heckel, für diesen spannenden Vortrag. Sie haben uns entführt in eine Welt innovativer, kreativer Forschung. Ja, das maschinelle Lernen, die Fehlerfreundlichkeit und Fehlerkorrektur ist mir besonders in Erinnerung geblieben und jetzt die Skalierung zum Schluss. Aber insgesamt ist es ja wirklich irgendwie eine neue Generation auch von Computern, die Biocomputer, irgendwie eine Verbindung von Biologie und Informationstechnologie mit faszinierenden neuen Möglichkeiten, wirklich neue Dimensionen in Bezug auf Datenspeicherung, Langlebigkeit in vieler Hinsicht. Also ich fand das jetzt sehr spannend, auch zuzuhören. Aber ich denke, wir werden sicher noch mal gemeinsam auch viele Fragen haben, um das wirklich genauer zu verstehen. Herr Dabrowski hat ja angekündigt, meine Aufgabe ist jetzt zunächst mal ein paar Anmerkungen zu machen, so aus ethischer, vielleicht auch mehr philosophischer, wissenschaftstheoretischer Sicht, um die Sache irgendwie auch in größere Zusammenhänge einzuordnen. Und dann im Dialog erst mit Ihnen und dann mit allen gemeinsam weiterzukommen. Also aus ethischer Sicht denke ich, ist, bevor man zu möglichen Problemen kommt, ist es wichtig zu sagen, es ist ein enormer Fortschritt in der Forschung und wir wissen alle, Computertechnologie ist im Augenblick die Speerspitze des wissenschaftlichen Fortschritts, der die Gesellschaft revolutioniert, der uns verändert, vielleicht auch unser Selbstverständnis, was eigentlich Lernen ist, was Denken ist. Ich denke, das lässt einige Rückschlüsse vor. Also hier von Ihnen die Übersetzung der zweiwertigen Logik von elektrischer Speicherung plus minus in die vierwertige Logik. Das finde ich sehr spannend. Da dachte man quasi, wir begreifen die ganze Welt mit zweiwertiger Logik und quasi da ist doch einiges, was das Gehirn kann mit vierwertiger Logik, ist doch irgendwie nochmal eine komplexere Verknüpfung, ist was anderes. Also es ist ein Fortschritt mit, denke ich, großem auch gesellschaftlichem Impact. Wir haben gestern hier auch in der Katholischen Akademie eine Diskussion gehabt zum ökologischen Fußabdruck von der Digitalisierung. Und der Direktor jetzt vom LRZ, vom Leibniz-Rechenzentrum, hat deutlich gemacht, die Prognosen sind im Augenblick, dass 2030 20% des Energiestrombedarfs von Deutschland nur für die Computer gebraucht wird. Und das sind noch Prognosen ohne künstliche Intelligenz. Und die steigern den Energiebedarf noch um ein Vielfaches. Das heißt, das kann auch 30, 40, 50% sein des Energiebedarfs. Und gleichzeitig wissen wir wegen Klimawandel, wir müssen den Energiebedarf und CO2-Emissionen radikal reduzieren. Da in den Medien ist ja zu lesen, sie haben jetzt sich mit Zahlen zurückgehalten, es könnte quasi ein Millionstel sein des Energieverbrauchs. Im Vergleich kenne ich jetzt irgendwo, das Gehirn im Vergleich zum leistungsfähigsten Computer braucht ein 500.000stel an Energie und ist trotzdem noch besser. Also quasi können wir da drastisch die Energie reduzieren. Das wäre natürlich spannend, von Ihnen genauere Zahlen auch zu hören. Jedenfalls ist das, denke ich, eine sehr wichtige Hoffnung. Natürlich, die haben die Langlebigkeit von Daten gesprochen. Das ist schon enorm. Ja, statt 10, 20, 30 Jahre 500 oder eben bei gekühlter Speicherung eine Million Jahre. Das ist wirklich wichtig. Wie wichtig ist es, langfristig die Daten speichern zu können? Aber ich denke, das ist schon ein enormer Faktor. Auch nochmal, ein großer Nutzen, davon haben Sie jetzt weniger gesprochen, aber ich denke, Ihr Kollege, der auch zu Biocomputing forscht in Baltimore, in USA, ursprünglich ja auch aus Deutschland, der spricht auch sehr von dem möglichen medizinischen Nutzen. Also, dass man die Diagnostikverfahren durch mehr Vergleiche verbessern kann, auch Therapieverfahren, also Medikamentenherstellung. Das wäre vielleicht von Ihnen noch mal interessant, was zu hören, auch wie der medizinische Nutzen ist. Und vielleicht, denke ich, auch noch mal ein Nutzen für unsere Selbsterkenntnis. Also sind auch Rückschlüsse möglich auf das, was unser Gehirn kann, was vielleicht die bisherigen Computer nicht können, wie Lernen geschieht, für die Weiterentwicklung. Da ist natürlich auch ein Begriff, der öfter in den Medien gebraucht wird, quasi ein Gehirn, ein Mikrogehirn aus dem Reagenzglas, aus der Petrischale. Das weckt natürlich viele Assoziationen, die umstritten sein können, aber da kommen dann gleich auch die ethischen Fragen. Und es hat, vielleicht ist es auch von jemand von Ihnen bekannt, im 2022 hat die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, auch Stellung genommen zu möglichen ethischen Fragen der Biocomputer. Deshalb, ich habe es mal aufgeschrieben, ein ganz interessantes Zitat. Auch von dieser Stellungnahme eben der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Ich zitiere, die Herstellung und Beforschung dieser neuartigen Entitäten kann leicht Unbehagen und Sorge vor der Überschreitung ethisch formulierter Handlungsgrenzen wachrufen. Geht es doch um solche Zellverbände, die das biologische Substrat des menschlichen Geistes bilden und auf höchst künstliche Weise instrumentalisiert werden? Auf absehbare Zeit sei jedoch nicht zu erwarten, dass diese Schmerzempfinden oder auch andere rudimentäre Bewusstseinszustände entwickeln können. Zugleich ist die Hirnorganoidforschung aber ein Forschungsfeld mit einer hohen Dynamik, in dem sich in den vergangenen Jahren substanzielle Fortschritte gelungen und weitere für die Zukunft zu erwarten sind. Das heißt, wir können möglicherweise Regulierungen durch eine spezielle Ethikkommission, könnte da notwendig werden. Also immerhin so die Nationale Akademie der Wissenschaften. Wenn man das Gutachten genauer liest, sind es verschiedene Felder, die sie adressieren. Zum einen sagen sie, klar, es ist noch Zukunftsmusik. Aber sie plädieren dafür, dass man nicht hinterherläuft. Man sollte jetzt schon auch ethische Begleitforschung machen. Gar verschiedene Fragen. Das eine Mal, wenn es dann wirklich kleine Mikrogehirne sind, könnten die irgendwann Bewusstsein haben? Könnten die Schmerz empfinden, wenn wir ihr Kind keine Nährstoffe geben? Ist das überhaupt denkbar? Sie sagen, man weiß es nicht, es entwickelt sich sehr dynamisch, noch nicht so weit, aber es könnte sein. Dann müssten wir ja ihnen irgendwie einen rechtlichen Schutzstatus zuerkennen. Dazu gibt es auch inzwischen einige Arbeiten. Das, denke ich, ist eine spannende Frage auch für Sie, wo ich neugierig bin, was Sie darauf sagen. Dann sagen Sie, ich glaube, Sie forschen ja jetzt, es ist ja nicht mehr wie bei der Gentechnik, dass man menschliche Gehirnzellen, Stammzellen nimmt, sondern man kann jetzt aus jeder menschlichen Zelle was herstellen. Also insofern ist dieses klassische Problem, was bei der Gentechnik immer diskutiert worden ist, hier, glaube ich, nicht direkt unmittelbar virulent. Trotzdem könnte man sagen, ob die Spender von den Zellen, wenn dann möglicherweise die damit so ein Mikrogehirn gebaut wird, mehr informiert sein sollen, was damit eigentlich geschieht. Damit müsste man Kommunikation haben. Das sind so zwei, denke ich, Fragen, die auch jetzt von der Leopoldina gestellt werden. Insgesamt glaube ich trotzdem, bei allen kritischen Fragen ist es so spannend, dass es eigentlich noch, dass man den Nutzen betonen sollte und vielleicht auch, es gibt auch ein Gutachten von 2024 von Bitkom, die sagen, auch um mit diesen Fortschritten der Technologie Energie zu sparen und andere Vorteile zu haben in vielen Bereichen, müssten wir die Forschung ums die Quantifizierendes um das 2,5-fache beschleunigen, um die Potenziale sinnvoll nutzen zu können. Ja, soweit einige Fragen. Ich habe sie schon überfallen. Ich weiß nicht, ob Sie gleich antworten wollen oder ob ich die nochmal einzeln auch so an Sie adressieren soll.
Wir können gerne losdiskutieren. Nee, es sind total spannende Fragen. Ich denke, das alles, was Sie jetzt gesagt haben, total wichtig und total spannend. Mit der, vielleicht kann ich noch mal ganz am Anfang sagen, mit der KI haben Sie angefangen. Ich arbeite tatsächlich ja auch an künstlicher Intelligenz vor allem und ich finde es auch eine ganz interessante Diskussion. In Deutschland gibt es viele Diskussionen, okay, das wird so viel Energie kosten und wie geht man damit um? Ich denke, da ist halt, wie Sie auch gerade eben gesagt haben, nochmal der Nutzen halt extrem wichtig, dass oft hat man redet im Moment halt viel über die KIs und wie viel Strom die kosten und das ist absolut richtig, dass das auch noch mehr werden wird wahrscheinlich. Kann es natürlich nie so vorhersagen, aber so wie es jetzt aussieht. Und das liegt eben auch an der Skalierung, weil im Moment ist es halt so, man kann bessere KI machen, weil man die KI sehr gut skalieren kann. Und man kann diese Modelle auf mehr Daten trainieren, länger trainieren, dann werden die besser. Und dann braucht man aber halt mehr Strom auch, um die zu trainieren. Und ich denke, im Moment ist es halt so, es gibt oft so einen großen Nutzen, dass man dann halt sagen kann, okay, das rechtfertigt das jetzt. Also zum Beispiel, wenn wir uns jetzt vorstellen, man kann zum Beispiel mit sowas wie den Sprachmodellen so gut lernen. Eine Alternative zum Lernen ist ja auch zu sagen, okay, wir fliegen jetzt zum Kollegen oder so. Und da brauchen wir natürlich viel mehr Energie. Und ich glaube, wenn man das so in Relation setzt, dann ist das natürlich trotzdem noch extrem hilfreich und wichtig, diese ganzen Technologien.
Vielleicht nochmal am Anfang, um das einzuordnen. Es ist ja, Sie forschen hier in München an der TUM. Sie haben jetzt von Grassel sehr viel mit der ETH, wo Sie ja auch waren. Ich glaube, dort wird es mehr trainiert, dass Sie dann quasi antworten können. Und Sie forschen mehr die quasi Grundlagen, die Informationsvermittlung überhaupt zu verstehen, quasi die Übersetzung der zweiwertigen Logik in die vierwertige Logik und die Kommunikation.
Genau.
In Baltimore, was ist dort das Schwerpunkt, was machen die dort? Und dann wird ja oft noch genannt am Genfer See, also das Start-up-Unternehmen, die quasi auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die wollen, dass die damit erzeugte Intelligenz nicht mehr von menschlicher Intelligenz unterscheidbar ist.
Ja, genau, das haben Sie ja auch angesprochen. Also wir haben halt immer an der DNA-Datenspeicherung gearbeitet und da geht es halt wirklich vor allem um die Datenspeicherung. Dann gibt es natürlich aber auch Arbeiten, wo die Leute versuchen, mit halt ein bisschen zum Beispiel nachzubauen, wie man wirklich Berechnungen machen kann. Und ich glaube, eine Hauptmotivation, die wirklich Sinn macht, ist, wo Sie auch gesagt haben, dass das Gehirn halt wirklich viel weniger Energie braucht, um bestimmte Sachen zu machen. Auch zum Beispiel, man kann ja mit dem Computer auch sehr gut Muster erkennen, also wie so Self-Driving Cars oder Klassifizierung machen, lauter so Sachen. Und lauter solche Aufgaben, die brauchen im Moment in einem elektronischen System wirklich viel mehr Energie, als der Mensch braucht. Und das ist halt ein schönes Beispiel, weil das zeigt schon irgendwie, dass es halt möglich ist, im Prinzip mit viel weniger Energie diese Aufgaben zu lösen. Und deshalb so die Vision, das Versuchen nachzubauen oder halt was Ähnliches zu bauen, das halt basierend ist auf Biologie und wo dann halt viel weniger Energie verbraucht und wo man dann unter Umständen halt auch besser skalieren kann, weil Energie ist ja auch ein großes Problem, das es schwierig macht, halt Computer zu skalieren. Weil oft wird die Schwierigkeit bei Computern zu skalieren, ist, dass dann so viel Wärme entwickelt wird auf so einem kleinen Chip, dass man das nicht mehr richtig abführen kann. Deshalb das ist schon eine tolle Vision, aber da ist halt oft wirklich die Schwierigkeit, dass es gibt viele Beispiele, wo man halt so kleine Rechnungen ausführen kann mit so Biocomputern, also wirklich nur sehr wenige Rechnungen. Und die Schwierigkeit war jetzt im Feld, so wie ich es kenne, halt wirklich immer das zu skalieren, halt da wirklich einen Computer draus zu bauen, der halt auch wirklich nützliche Berechnungen durchführt. Das ist im Moment noch die Schwierigkeit, aber deshalb ist es eigentlich schon ein wichtiges Forschungsfeld, halt zu sagen, okay, es geht im Prinzip mit viel weniger Energie und vielleicht ist es dann auch möglich.
Gibt es aus Ihrer Sicht fundamentale Unterschiede, was das menschliche Gehirn kann und von dem Sie nicht erwarten, dass das quasi die Organoiden, Computergehirne lernen könnten? Oder gibt es möglicherweise, dass die Grenzen fließend wird und dass sie tatsächlich möglicherweise vielleicht sogar unsere Leistung noch übertreffen? Mhm. Wie bei in vieler Hinsicht sind ja die Computer leistungsfähiger als unser Gehirn mit Teilfunktionen. Aber da ist natürlich, finde ich philosophisch sehr spannend zu sagen, gibt es irgendwas, was wir können, von dem wir nicht erwarten, dass das die Computer, auch die Biocomputer irgendwann mal lernen könnten?
Ja, ganz spannende Frage, habe ich auch viel drüber nachgedacht und meine persönliche Meinung ist, ich denke, es gibt nichts, das ein Computer im Prinzip nicht lernen kann. Und mein Argument ist da so, man kann sich ein Gehirn vorstellen und man weiß, also wir wissen ja jetzt als Wissenschaftler, also ich schon gar nicht, aber die Neurowissenschaftler, mit denen ich rede, die sagen auch, wir verstehen das Gehirn noch nicht. Also man weiß ja noch nicht richtig, wie das Gehirn funktioniert. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, okay, nehmen wir mal an, die Neurowissenschaftler finden jetzt wirklich raus, wie das Gehirn funktioniert, wirklich im Detail. Und die Computer entwickeln sich ja auch weiter und irgendwann kann dann ja ein Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt kann man ein Gehirn komplett simulieren in einer Maschine. Also wirklich auch in heutigen Computern schon. Also einfach in einem ganz normalen Computer mit Transistoren, nur vielleicht mit viel, viel mehr Transistoren. Und wenn man das machen kann, und ich denke, es gibt keinen physikalischen Grund, warum das nicht gehen sollte, dann kann man ja das Gleiche machen, wie ein Gehirn machen kann. Also so ist meine Überlegung, dass, und wenn es dann so ist, dann kann das ja alles machen, weil dann kann es das Gehirn perfekt simulieren und dann kann es sich so entwickeln, wie sich ein Gehirn entwickelt. Also das ist so meine persönliche Meinung, warum ich...
Ja.
Aber wieso nicht? Weil, wie gesagt, das Argument wäre dann halt, wenn man das perfekt simulieren kann, ein Gehirn, dann kann es ja auch sowas entwickeln.
Also das ist natürlich sehr spannend, weil wir sagen ja, oft, das spezifisch also menschlich ist, dass wir eine Innenwelt haben, ein Selbstbewusstsein. Computern sagen wir immer noch, was weiß ich, Pflegecomputer sind ja immer beliebter mit einer Hochentwicklung der emotionalen Intelligenz, wie sie auch reagieren und antworten. Aber wir sprechen doch davon, dass sie Gefühle nur simulieren. Also sie haben keine Innenwelt, sie haben kein Selbstbewusstsein, sie haben kein Selbst. Oder ist quasi das, was wir Selbst nennen, eben doch nur eine höhere Komplexität, die sich nachbauen lässt?
Ich denke halt schon, also ich denke halt einfach, wie gesagt, einfach nur aus, ich denke schon, dass es da total viel gibt, was halt Menschen besonders macht und so weiter. Und auch Gefühle und solche Sachen, aber trotzdem ist irgendwie halt, ich glaube, es ist halt schwierig, was zu sagen gegen dieses Argument, dass okay, wenn wir es jetzt wirklich... Im Gehirn, da laufen ja, also man weiß ja, wie gesagt, nicht genau, wie es funktioniert, aber im Prinzip, da laufen ja auch einfach irgendwelche Berechnungen ab, halt sehr, sehr komplex und wir wissen nicht genau, wie. Und weil das halt so komplex ist, können wir das jetzt nicht nachbauen oder nachbilden, aber wenn man das dann kann, und es gibt ja keinen physikalischen Grund, warum es nicht, also es gibt ja schon Sachen, die gehen einfach physikalisch nicht. Man kann jetzt nicht schneller fliegen als die Lichtgeschwindigkeit oder so, da kann man nichts machen und so weiter. Es gibt schon oft richtig harte physikalische Grenzen, aber jetzt bei sowas wie ein Gehirn simulieren, ich denke nicht, dass man das irgendwann in naher Zukunft kann, aber ich denke, man kann halt schwierig argumentieren, es gibt jetzt Sachen, die gehen einfach prinzipiell nicht.
Also das leuchtet mir ein, dass es da schwierig ist, so prinzipielle Grenzen zu sehen. Auf der anderen Seite sagen wir aus der Philosophie, das spezifisch Menschliche ist, dass es nicht nur ein Berechnungsapparat im Hirn ist, sondern quasi unsere Emotionen, unsere Leib-Seele-Einheit, quasi die wir uns denken, spielt doch eine größere Rolle. Und das wäre natürlich ein Supercomputer, Biocomputer aus dem Reagenzglas nicht. Da wäre ein qualitativer Unterschied. Und aber angenommen, Ihre These würde stimmen, dann wäre ja die Konsequenz, dass wir den Biocomputern dann irgendwann auch einen Personenstatus, vielleicht eine andere Art von Sein, weder Mensch noch Tier noch Sache, irgendwie Novel Being wird es dann in der Literatur auch genannt, zuerkennen müssten. Das wäre dann die Konsequenz, oder? Und würden Sie sagen, da können wir weit kommen? Müssen wir damit schon beginnen? Müssen da auch Juristen sich einschalten?
Ja, gut, schwierige Frage. Also natürlich nicht meine Expertise, aber ich denke schon, dass man das sowas schon akzeptieren kann. Wie jetzt auch, jetzt mit der KI gibt es ja auch viele Diskussionen in eine ähnliche Richtung, dass die KI werden ja auch immer besser. Aber ich glaube schon, dass man schon sagen kann als Menschen, okay, wir bauen jetzt diese Maschinen und wir benutzen die jetzt einfach als Tools. Also so wie wir halt ein Handy benutzen, so wie wir jetzt auch einen Chatbot benutzen, um uns zu helfen. Wir benutzen es ja wirklich als Tool, ohne das jetzt halt als Wesen zu sehen, dem man bestimmte Rechte zugesteht oder sowas. Also so sehe ich es eher. Also ich sehe es wirklich als auch die KI halt als ein Tool, das wir verwenden, das aber halt eins, das schon vielleicht sehr, sehr viel besser werden kann.
Ja, aber wenn man liest von Harari, sein neuestes Buch Nexus, da könnte es auch sein, dass die Computer dann irgendwann und ihre Netzwerke uns überlegen sind und dann uns als Tool für ihre Zwecke benutzen. Und sich die Logik umkehrt.
Ja, ist immer schwierig zu sagen. Ich fand das Buch auch sehr interessant. Kann man sich halt schwierig vorstellen natürlich, aber am Schluss, man baut diese Tools natürlich. Und es gibt halt viele Tools, die wir schon lange haben, die halt viel besser sind als wir in einzelnen Sachen. Und damit können wir natürlich ganz gut leben. Also Taschenrechner sind ja schon Jahrzehnte besser als wir im Rechnen. Und so weiter. Aber auch physikalische Maschinen sind besser als wir in praktisch allem, was man halt so macht. Deshalb, ich finde es persönlich nicht so schwierig zu akzeptieren, okay, das gibt dann diese Maschinen und wir benutzen die und die sind viel besser als wir in vielen, aber trotzdem sind unsere Maschinen.
Ja. Ich habe nochmal eine ganz andere Frage. Sie sind ja von Capital, glaube ich mal, als einer der 40 innovativsten Forscher gewählt worden. Hat das auch zu einem Geldsegen geführt? Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist so innovativ und neu und irgendwie scheint da ja auch einiges zu funktionieren. Mich wundert es, dass es doch eine relativ kleine Schar von Wissenschaftlern ist, die dazu forscht, dass man da nicht mehr Power reingibt, um da schneller voranzukommen.
Eine gute Frage. Hat leider zu keinem Geldsegen geführt. Es sind schon Leute auf uns zugekommen, auch Investoren haben gesagt, schau hier, wir geben euch 2-4 Millionen und macht ein Startup und macht eine Firma daraus. Und ich würde sehr gerne im Prinzip ein Startup machen, aber für DNA Storage im Moment skaliert es einfach nicht schnell genug, als dass sich das lohnt. Weil ein Startup muss halt immer so sein, dass man kriegt Geld und man muss dann innerhalb von 2, 4, 6 Jahren oder so dann ein Produkt haben und auch wirklich Geld verdienen. Sonst ist es nicht der richtige Zeitpunkt für ein Startup oder für eine Firma. Und in DNA Storage, würde ich sagen, ist im Moment so ein Punkt, wo es noch nicht so der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt zwar Startups, aber ich denke, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Deshalb haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Aber ich denke, in der künstliche Intelligenz, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten und ich hoffe auch, dass
Also das leuchtet mir ein, dass die Zeit für Startups noch nicht gekommen ist, aber mir scheint die Zeit für große Forschungsverbünde.
Das ist absolut,
Das ist, denke ich, auch Aufgabe des Staates, da zu investieren und vorauszuschauen. Und gerade Bayern investiert eigentlich viel mit den 1000 Professuren für Digitalisierung. Okay. Aber in diesem Bereich, das scheint noch quasi überhalb des Radars der bayerischen Staatsregierung zu liegen?
Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben damals tatsächlich, habe ich ein PhD gemacht, auch im ganz anderen Feld und wurde ganz anders finanziert auch. Und wir konnten das tatsächlich damals machen, weil mein Doktorvater, der Professor Börsker, der hat mir halt auch den Raum gegeben, einfach sowas zu machen, obwohl das eigentlich jetzt mit seiner Forschung nichts zu tun hat. Also das war damals wirklich, wir konnten das über Jahre eigentlich nur machen, weil wir halt den Freiraum hatten, machen zu können, was wir wollten, ohne dafür Funding zu haben. Und wir hatten dafür viele Jahre kein Funding, also sicher für 5, 6 Jahre. Und jetzt, so die letzten 5, 6 Jahre, haben wir sehr viel Geld dafür bekommen, weil jetzt hat sich da eine Community entwickelt. Es gibt auch von der EU Forschungsförderung, auch von der DFG. Also jetzt gibt es da schon Geld, würde ich sagen. Und was jetzt halt noch eine Schwierigkeit ist, man muss halt diese Synthese und dieses Sequencing müsste halt noch viel, viel besser werden für uns jetzt, für DNA Storage. Und da gibt es schon viel Geld im Moment, aber weiß nicht, ist irgendwie schwierig zu sagen, da brauchst du richtig einen Durchbruch. Da ist noch nicht klar, ob jetzt viel mehr Geld noch mehr helfen würde oder vielleicht schon. Also,
oder einfach Zeit zum Forschen.
Oder Zeit zum Forschen oder beides. Also schwierig zu sagen.
Hatten Sie mal einen richtig großen Geistesblitz, also Ihre Leitidee, oder hat sich das einfach eher mühsam empirisch entwickelt?
Hat sich schon viel entwickelt und halt auch viel entwickelt mit, also hat sich auch viel entwickelt, einfach um, wenn man mit guten Leuten redet und mit guten Leuten, die halt ganz anders denken. Also zum Beispiel Chemiker denken ganz anders als wir. Wir sind ganz anders ausgebildet und wissen halt, was möglich ist in der Chemie. Da passiert dann schon manchmal so Geistesblitz, dass man eine Annahme hat und dann redet man mit einer Person und merkt dann halt, okay, das stimmt einfach nicht oder oh, da kann man ja was ganz anderes machen. Also schon immer mal wieder, aber dann eher oft im Gespräch mit anderen Leuten versus halt so ganz alleine.
Gespräch mit anderen Leuten. Jetzt bin ich Ihnen mit vielen Fragen auf die Pelle gerückt oder es hat sich ein spannendes Gespräch ergeben. Ich hätte noch viele Fragen, aber jetzt sind Sie dran. Ja.
Es war in dem Gespräch jetzt öfter der Vergleich mit dem menschlichen Gehirn. Wenn ich recht informiert bin, ist die Speicherung der Informationen im Gehirn eigentlich komplett anders als die Speicherung auf DNA. Mhm. Können Sie da dazu was sagen, ob sich es lohnt, eventuell auch mal Richtung Speicherung im Gehirn, also das Prinzip zu forschen und das vielleicht einzusetzen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist schon auch sicher sehr spannend. Kenne ich mich leider nur gar nicht mit aus, wie im Gehirn Daten gespeichert werden.
Vielen Dank für den interessanten Vortrag und für die Diskussion. Ich will mal weg von Gehirn und so weiter, was ja eher KI ist, sondern zu dem biologischen Taschenrechner, nenne ich den jetzt mal, also den fehlnäherliegenden. Was könnte denn da so Aufgaben sein und Ziele, die man sich vorstellen kann, oder Einsatzfälle?
Also man versucht im Prinzip schon sowas zu haben wie ein Computer, also so eine Computerarchitektur, wie wir es jetzt haben. Da hat man Speicher teilweise und dann hat man halt einen Prozessor und der Prozessor führt halt bestimmte Sachen aus und dann geht es immer hin und her. Man nimmt was aus dem Speicher raus, führt Berechnungen durch und dann kommt wieder was in den Speicher rein. Also man rechnet zum Beispiel was aus oder führt irgendwelche Instruktionen aus. Und so eine Art von Architektur versucht man im Biocomputing schon auch zu ermöglichen, weil sowas braucht man eigentlich. Man braucht halt was, wo man Rechnungen ausführen kann und wo man mit einem Speicher interagieren kann. Genau, also sowas versucht man schon im Prinzip auch sowas eine Art zu haben, weil man will halt immer, wenn man einen Computer hat, dann will man da verschiedene Programme ausführen können und verschiedene Sachen. Also so von der Architektur. Und dann je nachdem, was halt möglich ist, also wie man halt Berechnungen ausführt, kann es halt sein, dass diese Architektur sich schon ändert, wie genau die Sachen ausgeführt werden. Aber dieses, dass man halt Speicher hat und einen Rechner und eine Recheneinheit und dass dazwischen halt interagiert wird, das ist schon, denke ich schon, dass das so bleiben wird, würde ich sagen. Das ist eine gute Frage. Und wofür man es nutzen kann, wenn man so einen Computer hat, dann kann es halt sein, dass man damit bestimmte Rechnungen, die jetzt halt sehr schwierig sind oder sehr teuer oder so, dass die dann halt günstiger werden oder dass man die dann besser parallelisieren kann oder sowas. Also es gibt auch bei vielen Rechnern, also es gibt manche Sachen, die kann man sehr schwierig mit jetzigen Rechnern ausführen. Und man hofft halt schon teilweise, dass es vielleicht Sachen gibt im Biocomputing, die dann leichter sind. Zum Beispiel, dass man Sachen extrem parallel machen kann. Also stellen wir uns zum Beispiel Suche vor. Eine Berechnung ist Suche. Man hat eine Festplatte, ich suche da jetzt eine Datei, da muss ich da durchgehen und muss halt schauen, wo in der Datei fällt jetzt dieses Wort zum Beispiel, wenn ich Suche machen will. Dann mit der DNA kann man so eine Suche auch machen, indem man sagt, man hat jetzt die ganze DNA in einem großen Pool und man macht sich einen Primer und tut den dann rein und der dockt dann nur an den Stellen, wo halt, und da kann man dann extrem parallel dann suchen auf einmal. Das wäre so ein Beispiel für eine Berechnung, die in der DNA halt extrem parallel wäre. Viel paralleler als im Computer. Und so gibt es halt ein paar Beispiele, wo man dann vielleicht was auch anders machen kann.
Ist der Quantencomputer, können die wieder ganz anderes? Geht es parallel auch, oder ist es Konkurrenz?
Die können auch wieder ganz andere Sachen machen, würde ich sagen. Bin ich auch kein Experte, aber es gibt so bestimmte Rechnungen wie so Prime Number Factorization, wo in der Kryptographie halt interessant wäre, wo man halt mit dem Quantencomputer sehr effizient machen könnte, aber wo man mit dem klassischen Computer halt gar nicht effizient machen kann. Mhm. Also das wäre auch zum Beispiel, es gibt Berechnungen, die auf dem Quantencomputer extrem effizient wären. Und die gar nicht effizient sind auf dem klassischen Computer. Ja. Ist eine sehr gute Frage, aber beim Biocom gibt halt noch keinen so Computer. Aber so ein Beispiel, denke ich, ist die Suche mit der DNA so vielleicht.
Ja, mich würde interessieren, warum benutzen Sie 4 Basen und nicht nur 2, um einen Binärcode abzubilden?
Also wir haben einfach die 4 und je mehr wir haben, desto besser. Weil was wir dann machen können, wir können dann immer 2 binäre Zahlen, also eine 0 und eine 1, können wir zusammen auf ein Nukleotid tun. Und je mehr wir haben, desto besser sozusagen. Und deshalb nutzen wir alle, weil wir sonst was verlieren würden.
Okay, dann machen Sie zuerst und dann danach.
Es gibt ja zur Archivierung auch ein Konkurrenzprodukt, das ist ja das Kristall. Wo ist die Forschung weiter vorne? Rein zum Langzeitspeichern von Daten.
Kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber es gibt Arbeiten, wo die Leute auch so auf einer 3D-Struktur in einem Kristall wirklich Daten schreiben. Und das ist eine Sache, die da kann man wohl relativ viel schreiben und lesen. Also die konnten das schon wahrscheinlich ein bisschen weiter skalieren als wir in DNA Storage. Dafür ist bei uns, soweit ich weiß, noch viel dichter. Aber das ist jetzt nur eine Sache, die ich kenne. Kann sein, dass da neue Sachen gibt, wo ich nicht einschätzen kann.
Vielen Dank. Mir ist in Holland aufgefallen, dass einige Geschäfte DNA-Spray zur Diebstahlsicherung einsetzen. Wie funktioniert das Prinzip, würde mich interessieren.
Ah, das ist eigentlich ganz interessant. Das wird tatsächlich viel eingesetzt. Zum Beispiel bei Gold wird es auch eingesetzt. Also Gold, fast alles Gold, wird, wo aus irgendwelchen Minen kommt, das wird in der Schweiz verarbeitet tatsächlich, 70% oder so von allem Gold. Und die wollen auch wirklich wissen, aus welchen Minen ihr Gold kommt. Und was sie auch machen, ist, sie sprühen auch das Gold an mit DNA. Und wie das funktioniert ist, man generiert halt DNA-Sequenzen und speichert da irgendwelche Informationen. Also es kommt nicht wichtig, welche, also einfach zufällige Zahlen zum Beispiel. Und dann sprüht man das auf das Gold drauf oder auf sonst irgendwas. Und dann ist es halt überall dort drauf. Oder zum Beispiel, man kann es auch einbetten in zum Beispiel Olivenöl. Da ist auch so eine Anwendung, oder in Kaschmir kann man es wirklich überall einbetten. Und dann, wenn man dann halt das Gold bekommt oder ein anderes Produkt, dann kann man dort wieder die DNA extrahieren und kann schauen, was ist das jetzt, was ist die Sequenz? Also man kann das lesen dann. Und dann weiß man halt, woher es kommt. Oder man kann halt Informationen lesen, wo da drauf geschrieben sind. Aber die Informationen, wo die Leute bei sowas schreiben, sind halt wirklich wie so eine Zahl oder wie so ein Barcode ist es im Prinzip. Die machen dann Barcode drauf und der Barcode wird dann wieder gelesen und dann weiß man halt, was man da drauf geschrieben hat. Also zum Beispiel, woher es kommt, wann man das hergestellt hat oder sowas. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil das ist so ein Beispiel, da muss man ja auch gar nicht so viel Informationen speichern und wenn man nur wenig Informationen speichert, dann ist es auch relativ günstig. Ja. Und da gibt es auch ein paar Startups, die das machen. Das ist wirklich eine kommerzielle Anwendung, die absolut Sinn macht.
Ja, da hinten noch eine Frage.
Ich hätte eine Frage zur Speicherung, wenn es jetzt hochskaliert wird, wie jetzt so ein USB-Stick. Sie haben von Reagenzglas gesprochen. Soll man sich ein Schwimmbad dann vorstellen mit ganz vielen DNAs oder wie sieht es dann hochskaliert aus?
Das ist tatsächlich oft dann in trockener Form, weil man bettet es dann ein in dieses Siliziumoxid und es sieht dann eher aus wie so weißes Pulver. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Man kann dann halt bestimmte Sachen schreiben und wird die dann auch irgendwo physikalisch ordnen auf zum Beispiel in kleinen Reagenzgläsern oder kleinen Boxen oder sowas. Das kann man sehr klein machen.
Da, noch eine Frage.
Letztendlich ist das Problem des Skalierens das Schreiben und Lesen. Können Sie da ein bisschen uns da das näher bringen und was die nächsten Überlegungen sind, wie man das rationalisieren könnte?
Also im Moment sind die ganzen Technologien, die DNA schreiben, da gibt es 3 Technologien, wie ich am Anfang gesagt habe, das Lichtbasierte und das Printingbasierte. Und das funktioniert, die funktionieren alles so, dass man hat so ein Array und auf jedem Punkt von dem Array wird, also wie zum Beispiel ein Blatt Papier, an jeder Stelle, da wächst eine DNA-Sequenz. Oder nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele, aber immer die gleiche. Und wie das funktioniert ist, man muss jetzt immer an jeder Stelle, muss man halt sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, zum Beispiel wenn man jetzt A, C, G schreiben will, dann muss erst ein A hin, dann muss ein C hin, und da muss ein G hin. Und das muss man irgendwie da hinbringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es wirklich wie so ein Drucker zu machen, dass man sagt, man geht da hin, jetzt kommt ein A hin. Dann hier kommt ein C hin. Und dann gibt es eine chemische Reaktion und dann bindet es zu der DNA. Und man kann das auch machen, dass man zum Beispiel, man hat das und überall, dann tut man lauter A's hin. Und überall, wo ein A hinkommt, da scheint man Licht drauf so Light Directed Synthesis. Aber bei all den Technologien, was halt gleich ist, ist, dass halt diese DNA-Sequenzen wachsen. Und das sind wirklich chemische Prozesse, so dass die zusammenbinden. Und das, die DNA dahin zu bringen und zum Binden zu bringen, das braucht halt Zeit. Das macht es so schwierig, weil das macht es halt relativ langsam. Man muss die DNA halt hinbringen und muss diese chemische Reaktion haben. Und dann, wenn das DNA-Sequenz länger und länger wird, dann wird es halt schwierig, da was hinzubringen. Und dann wird es auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es abbricht. Deshalb kann man das nicht beliebig lang machen. Also so funktionieren die Technologien im Moment und also all die Technologien und ja, das ist halt die Schwierigkeit, das zu skalieren im Moment. Man kann es sehr parallel machen und das macht man halt auch. Man macht dieses Array immer größer oder diese Punkte immer kleiner. Das kann man schon machen, aber man hat halt immer noch die Schwierigkeit, man muss halt an die Stelle, wo man will, muss halt dann A hin zum Beispiel. Das muss man halt irgendwie dahin tun und dann muss die Reaktion geben.
Warum geht es denn nicht, wenn ich sage, ich schreibe alle A's dieser einen Sequenz auf einmal, dann hätte ich ja nur 4 Schritte und dann ging es ja sehr, sehr schnell.
Also weil man muss ja, zum Beispiel, ich habe eine bestimmte Sequenz und man kann ja nicht alle A's von der einen Sequenz auf einmal schreiben, weil man muss ja nacheinander schreiben, weil das ist ja eine Sequenz. Da kommt ja ein A hin und wenn ich jetzt ein C haben will, dann muss ich ja erst das C schreiben, bis ich das A hin tun kann. So wie wenn Sie eine Kette machen, dann müssen Sie auch erst, wenn Sie das dritte Glied hin tun, dann müssen Sie erst das zweite Glied haben. Deshalb muss halt dann, können Sie nicht alle A auf einmal machen, weil die anderen Glieder dann von der Kette noch nicht da sind. Das ist halt extrem klein. Dann, was Sie dann, wenn Sie das so machen wollten, dann müssten Sie es schaffen, 50 auf 50 Atome groß ein A dort zu platzieren. Das wäre noch viel, viel schwieriger. Genau, deshalb geht es so nicht. Aber im Prinzip, gute Frage, warum nicht? Aber im Prinzip, das wird noch schwieriger dann.
Ja. Okay, das ist jetzt schon sehr die technischen Details. Wenn gerade keine Frage ist, würde ich gerne noch eine sozialphilosophische Frage an Sie richten. Sie haben sehr stark gesprochen von der Fehlerkorrektur durch das Enkodieren mit Redundanzen. Das fand ich irgendwie grundsätzlich anregend, irgendwie, um auch über unsere Gesellschaft nachzudenken, wie wir mit Fehlerkorrekturen umgehen. Ich habe oft den Eindruck, dass die Optimierung, Effizienzsteigerung, was weiß ich, bei der Bahn und vielen anderen Bereichen im Grunde auf Kosten der Fehlerkorrekturmöglichkeit geht. Eben ein bisschen zu spät bei der Bahn, dann ist gleich der ganze Anschluss weg. Bei vielen Dingen super effizient, aber wenn ein Mitarbeiter in der Firma krank ist, dann kollabiert das System. Und ich hätte da sehr grundsätzlich, habe ich die Vorstellung, weil ich glaube, wir gehen in eine Zeit von disruptiven Veränderungen, von vielen Schwierigkeiten, wo eigentlich Fortschritt hauptsächlich definiert werden muss durch eine höhere Resilienz, also Robustheit in schwierigen Situationen. Könnte man da sozialphilosophisch aus Ihren quasi technischen, mathematischen Berechnungen der Optimierung von Redundanz, um eine gewisse Robustheit und Fehlerkorrektur, Freundlichkeit zu haben, könnte man da sozialphilosophisch was draus lernen und das operationalisieren?
Das ist echt eine spannende Frage. Da würde ich echt gern länger drüber nachdenken, muss ich sagen. Ich denke, das macht absolut Sinn. Also es gibt schon Situationen im echten Leben, wo man wirklich aus Algorithmen lernen kann, wie man halt was macht. Und bei der Frage, zum Beispiel bei einer Firma, wie viel Redundanz man dann einfügt und so weiter, da macht es absolut Sinn, sich zu überlegen, wie wird man das mit Fehlerkorrektur optimal machen und dann, wie kann man das dann nachbauen. Und so kann man dann bei bestimmten Systemen schon entscheiden, wie viel, zum Beispiel bei sowas, wo wirklich so berechenbar ist wie so ein Schienennetz, da kann man dann schon überlegen, okay, wenn ich jetzt überlege, ich kann mir nur leisten, 1000 Kilometer neue Schienen zu machen, wie mache ich die jetzt so, dass ich maximal robust bin? Das kann man absolut dann berechnen mit so einer Art Überlegung, was halt dann am sinnvollsten ist. Also das ist ein spannender Punkt. Ja.
Also ich glaube, dass Ihre Forschungen da sehr fruchtbar sein können für ganz viele Felder und ich habe oft den Eindruck, unser Grundfehler ist, dass wir eine zu enge Vorstellung von Effizienz haben, auf Kosten von Effektivität, auf Kosten von Robustheit im Umgang mit Fehlern. Und das Leben ist eigentlich immer was, wo es normal ist, dass ziemlich viel schief geht. Damit müssen wir rechnen und damit müssen wir uns wappnen. Und da ist offensichtlich die Natur viel intelligenter als wir in der Organisation unserer Gesellschaft.
Es gibt da ganz interessante Beispiele übrigens, wo manchmal machen wir als Menschen Sachen ganz ähnlich, wie es ein Algorithmus auch optimal machen würde. Also so ein Beispiel, also oder oft so intuitiv macht man das dann eigentlich richtig. So ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn Sie jetzt in eine neue Stadt gehen, dann und Sie wissen da jetzt, okay, ich lebe da jetzt 5 Jahre, dann am Anfang, dann probieren Sie wahrscheinlich ein paar Restaurants aus und dann haben Sie wahrscheinlich so eine Zeit, wo Sie Restaurants ausprobieren. Aber wenn Sie jetzt wissen, okay, morgen ziehe ich jetzt in die USA und dann gehen Sie wahrscheinlich in Ihr Lieblingsrestaurant, nicht? Und nicht, dann sagen Sie nicht, jetzt probiere ich nochmal das 50. Restaurant aus. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie wird man sowas algorithmisch machen, dann wird man sagen, ich will maximieren meine Happiness im Restaurant. Da muss ich jetzt einmal viele Restaurants ausprobieren, aber irgendwann muss ich dann auch halt, also muss ich so exploren, aber irgendwann muss ich auch exploiten, wenn ich dann halt. Und sowas, das ist so ein Beispiel, als Mensch macht man es dann schon so ungefähr so, wie es der beste Algorithmus auch machen würde. Und da gibt es ganz viele so Beispiele, wo tatsächlich Algorithmen ganz so grob, ganz ähnlich machen würden, wie wir Menschen auch. Deshalb, ja, spannende Frage.
Mhm. Ja, wir haben hier auch mal diskutiert über Bionik, also so der Natur ihre Erfolgsgeheimnisse ablauschen, als eine Idee für eine Technik der Zukunft. Ich denke, Sie haben uns ein sehr spannendes und aktuelles und auch, denke ich, von der Wirkungsdimension her sehr potenzialreiches Feld vorgestellt. Mhm. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Diskussion.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.